Unverfroren fröhlich mit
Gleis Folge
63. Der Podcast ist so alt wie ich.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, 63.
Es gibt eine kurze Übereinstimmung. Er wird dich zügig überholen.
Er wird mich ganz zügig überholen.
Er wird sich mir annähern. Ja. Erstmal. Das sind so wie Planeten, ja, oder Satelliten.
Ja, dann kommt er so.
Die haben jetzt gerade einen verloren irgendwie von dem Amazon, von Bezos. Gell? Der ist in die falsche Umlaufbahn.
Ah, das weiß ich gar nicht.
Ja, ja. Dann habe ich mir kurz überlegt, was das wohl anrichtet, wenn ein Satellit in der falschen Umlaufbahn ist, ob es Kollisionen gibt, ob Dinge runterfallen werden, sowas in der Art.
Nein, ich glaube nicht.
Mhm. Da ist ja so viel Schrott unterwegs. Das
im Weltraum.
Das sieht ja wahrscheinlich aus wie so eine Müllhalde, habe ich mal gesehen. Also unfassbar viel Schrott.
Ja, aber deswegen nicht nur im Weltraum.
Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht von Außerirdischen besucht, weil die denken, in diese Dreckshölle
wollen wir nicht rein.
So unaufgeräumt.
Genau. Ja. Glaubst du an Außerirdische?
Ich glaube, dass, also ich meine, ich habe jetzt gerade mit dem Mann drüber geredet, weil der liest jetzt im Moment Bücher über das All und
Relativitätstheorie. Deswegen bist du mit diesen Sachen jetzt gerade so.
Relativitätstheorie und solche Dinge. Das ist so unvorstellbar, diese Unendlichkeit und wie viel dahinter immer noch kommt, dass ich mir vorstellen kann, klar, warum sollten wir die Einzigen sein? Wäre ja auch ein bisschen überheblich.
Ich glaube aber irgendwie, glaubst du, es wird wirklich der Tag kommen, an dem ein Raumschiff landet und kleine Wesen rauskommen und
vielleicht
sagen,
vielleicht ganz andere Seinsformen, keine Ahnung, weiß nicht. Vielleicht sind ja schon welche da und wir sehen, also wir sind nicht.
Und die sind quasi, sehen aus wie wir.
Genau, es gab doch mal diesen Horrorfilm, die Körperfresser.
Den habe ich nicht gesehen.
Da sind die in diese Menschen rein sozusagen und es gab am Ende nur noch ein paar.
Ein paar Leute,
die noch nicht.
Und woran hat man das gesehen?
An irgendwas hat man es gesehen, ich habe es vergessen. Es war sehr, sehr gruselig. Weil dann am Ende niemand.
Schau mich mal genau an, genau. Conny. Ganz genau.
Ja. Weil man immer die Vorstellung hat, man geht irgendwie zur Polizei oder zu irgendeiner staatlichen Stelle und sagt: Hallo, ich habe da was, weißt du, und wenn alles. Also wenn es diese Form nicht mehr gibt und du bist der Einzige, der übrig bleibt, noch mit drei anderen Hanseln, schon ein bisschen. Das allein finde ich ziemlich schrecklich.
Ja, ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, aber ich lasse mich auch gerne überraschen, solange keiner kommt und mich auffrisst.
Es gab doch mal so eine Phase, wo man wie so Zeitdokumente vergraben hat, weißt du? Kannst du dich erinnern, das war, als ich noch auf der Schule war. Da hat man solche Behältnisse genommen und hat Dinge reingetan, von denen man dachte, dass es die Generation später mal interessieren würde. Auch verrückt.
Aber das ist vielleicht sogar interessant.
Ja, aber...
Ich meine, natürlich würden die lachen, wenn die meinen ersten Walkman finden würden.
Mhm.
Okay, den hätte ich natürlich nicht reinmachen können, weil das war ja so ein Wertgegenstand.
Ja, unglaublich.
Aber rein vom Gefühl hätte ich ihn reingemacht, weil ich gedacht hätte, boah, das ist so eine Erfindung.
Ja, vielleicht werden das so Sachen sein wie Bücher, weil man ja, also von manchen Dingen geht man ja weg, so Verschriftlichung oder so. Das kann sein, aber ich wüsste, also sonst... Diese Idee, die man ja noch bei dieser Zeichentrickserie, die Jetsons hatte, dass wir dann bald alle mit Lufttaxis unterwegs sein werden und so. Also der Fortschritt hat in dem Sinne nicht diese Schritte gemacht, die man sich vielleicht vor 30 Jahren vorgestellt hat.
Ich glaube, der Fortschritt hat einen immensen Schritt gemacht in der Zeit, in der mein Urgroßvater gelebt hat. Der hat auch gesagt, wow.
Ja.
Also da kam das Telefon, alles.
Wir haben jetzt Internet,
auch
KI.
Ja, Internet und die KI natürlich.
Das spielt sich halt so im Virtuellen. Aber dass es jetzt Häuser gäbe,
die man einfach so
zusammenfalten kann oder was weiß ich. Das ist irgendwie, also in manchen Bereichen finde ich, stagniert es enorm.
Wenn ich mein Haus zusammenfalten könnte, wäre das natürlich auch seltsam, weil es ja ein Reihenhaus ist, wäre für die Nachbarhäuser auch schwierig.
Vielleicht könntest du tauschen.
Vielleicht könnte ich die ganze Reihe zusammenfalten. Genau. Mhm. Und woanders hinstellen. Ja. Aber da müsste ich ja erst mit allen Nachbarn sprechen, ob sie Lust hätten, jetzt mal dahin zu gehen. Fändst du das einen schönen Gedanken, wenn du deine Wohnung oder dein Häuschen zusammenklappen kannst und irgendwo hinfahren kannst und wieder aufklappen?
Ich bin ja gerne, auch wenn ich woanders bin, auch woanders. Also ich wohne gerne auch anders dann. Ich bin nicht eine von den Reisen, die sagen, das ist ja ganz anders als zu Hause. Das gefällt mir nicht.
Du willst es anders haben.
Ich will es anders haben, genau. Verschluckt.
Conny hat einen Frosch im Hals. Hat sich verschluckt. Jetzt gibt es ein bisschen Wasser.
Gluck, gluck. Und jetzt ist, glaube ich, schon gut.
Ach, wir können noch mal, bevor wir... Also unsere Häuser können wir noch nicht klappen und verschieben. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt... wenn ich irgendwo anders bin, ob ich jetzt genau in diesem Haus wieder da sitzen will. Ja. Obwohl, ist schon süß, mein Häuschen.
Ist aber sehr hübsch, aber du kommst ja wieder zurück. Es geht ja nicht darum, dass du für ewig ausziehst. Ich finde, ich habe jetzt einen Nachbarn getroffen, da ist die Mutter ins Altenheim gekommen, weil die sehr krank ist und sich alleine nicht mehr versorgen konnte. Ich finde diese Idee, dass man dann in so ein Pflegeheim kommt oder in Altenwohnanlage und dass das wirklich die letzte Adresse ist. Also aller Wahrscheinlichkeit wird auch meine Wohnung meine letzte Adresse sein, aber so richtig fix ist es nicht. So, es könnte eher theoretisch immer noch sein, dass ich vielleicht mich verkleinere oder woanders hinziehe.
Dass du dich trennst von deinem Mann.
Genau, oder er trennt sich von mir, geht ja auch.
Aber dann muss er gehen.
Da muss er natürlich gehen.
Er muss gehen dann. So oder so. Ja. Okay, das ist ja eine rein theoretische Angelegenheit.
Aber wenn das nur noch, du weißt, das ist meine allerletzte Station.
Natürlich, ich glaube, das ist auch für viele das Drohende am Altersheim oder an der Seniorenresidenz oder wie auch immer man es nennt. Es bleibt ja letztlich der letzte Wohnsitz, den man hat, voraussichtlich.
Ja.
Also man wird dort nicht mehr rausspazieren mit Umzugskartons.
Obwohl ich habe
gibt es auch, aber
im Umfeld, da waren die Eltern schon zur großen Erleichterung der Tochter in eine Altenwohnanlage gezogen. Und dann hat der Vater gesagt, das gefällt mir hier nicht, ich will wieder zurück. Und jetzt wohnen die wieder in ihrem Haus. Und das ist natürlich für die Tochter, die ist das einzige Kind, ein Riesenaufriss, immer in diese andere Stadt zu fahren und alles zunehmend zu organisieren, was die Eltern eben zunehmend auch nicht mehr können.
Trotzdem finde ich, je älter man wird, umso mehr fängt man an zu verstehen, dass man vielleicht nicht raus will aus seinem Umfeld. Also, wenn jetzt meine Kinder in 15 Jahren sagen würden, so Mutter, pack mal Sachen zusammen, du wirst dann anderthalb Zimmer haben, dann läuft's ja schon gut. Mhm. Also meine Tochter hat eine Frau, die sie im Altenheim besucht und die ist jetzt nicht mit uns verwandt oder irgendwas, die lebt im Zweibettzimmer.
Das finde ich auch unmöglich.
Stell dir das mal vor, du wirst da ins Heim gebracht von deinen Kindern oder eben, du musst irgendwie, du dich nicht mehr versorgen kannst. Und dann machen die Tür auf und sagen, da hinten liegt die Frau Müller, die hat schon den Fensterplatz, bist da auch noch geratzt. Mhm. Und du liegst dann daneben, wie im Krankenhaus.
Aber so wird es wahrscheinlich werden, wenn wir dann mal so alt, noch älter sind, dass mit Etagenbetten gelöst werden, die Preise.
Ja, aber wer soll denn Explosion noch da hochkrabbeln?
Du bleibst dann einfach da oben.
Du bleibst da liegen.
Mhm. Die haben so kleine Trittleiter dann, die Pflegekräfte, die jeweils, um da oben ranzureichen. Und ansonsten bleibst du da halt. Ja. Alles schrecklich, klar.
Also in so einem, dann bist du auf einmal, hast du da die Frau Müller, ob du die nett findest oder nicht nett findest, ob die noch reden kann oder nicht reden kann oder Geräusche macht nachts. Ich meine, du hörst dir jahrzehntelang das Schnarchen deines Mannes an, dann stirbt er irgendwann, dann hast du Ruhe im Schlafzimmer. Ruhe. Dann kommst du ins Heim, da schnarcht dir die Nächste die Ohren voll oder spricht.
Oder ist total dement oder irgendwas.
Oh, finde ich.
Das ist ziemlich schrecklich, ja.
Wirklich. Und ich finde, in einem Zimmer zu leben, ist ja selbst mit einer Person, die man sehr liebt.
Schon in einer Wohnung ist es ja schon manchmal schwer.
Ja, es ist schon manchmal in einem Häuschen schwer. Es ist in allem eigentlich schwer. Also zusammen, aber dann so patsch. Hm. Ja, ich weiß es auch nicht.
Ich finde das sehr unfreundlich, um es mal so zu sagen. Das dürfte eigentlich nicht sein.
Ich glaube, dass natürlich, also so eine schöne Seniorenanlage, wo du das Gefühl hast, du hast auch Kontakt zu Menschen, da sind genug andere, das hat ja auch sein Schönes. Aber und dann ist Montag Bridge und davor kannst du die Bridge-Unterricht nehmen, weil das ist ja ein schweres Spiel angeblich. Mhm. Und dann hast du das und das und hast auch so ein bisschen Angebote.
Aber ich habe vor kurzem mit einem, ich glaube, es war ein Psychologe gesprochen, nee, ein Arzt, der irgendwie Altenheime auch betreut und der sagt, es ist so viel Einsamkeit da. Die sitzen in ihren Zimmern und gehen nicht raus. Sie könnten, aber sie tun es nicht. Die Hürde ist ja noch mal höher, als wenn du jünger bist und eher eingebettet in so ein soziales Netz. Wenn man schon Freunde hat, ist es, glaube ich, einfacher, neue Freunde zu machen, als wenn man ganz alleine ist und ein bisschen diese Fertigkeit auch verloren hat.
Glaubst du, die verliert sich, diese Fertigkeit, offen zu sein für neue Freundschaften?
Ich glaube schon. Also ich glaube, mein Vater zum Beispiel, der hat die gar nicht. Der hat einfach das Instrumentarium nicht. Ich glaube, das ist auch eine Generation, gerade die Männer, die sind ja, da war ja quasi, der engste Kontakt war die Familie. Und diese Freundschaften, dass man mal zusammen was trinken geht oder zum Fußball oder so, das ist da eher etwas unterrepräsentiert. Ich sehe auch bei meinen, ich habe ja auch zahlreiche Onkel, sehe ich jetzt auch nicht, dass die so einen eigenen sozialen Kontext haben. Und ich habe mein Vater ja schon, als er noch besser zu Fuß war, waren wir öfter mal unterwegs. Wir sind zu Vorträgen gegangen, in Museen, zu Konzerten und so. Und ab und zu hat sich dann eine ältere oder zwei ältere Damen zu uns gesellt, in der Hoffnung, offensichtlich war ein Mann Witwer oder auf einen Kontakt. Und mein Vater war wie heißt das, Kind beim Dreck. Der hat kein Wort
raus. Was ist ein Kind beim
das
Dreck?
Das Kind beim Dreck.
Kenn
also
ich
sich
nicht.
Er hat kein Wort rausgekriegt. Ich habe schon sehr nette Gespräche geführt mit Mit-80erinnen und mein Vater saß daneben und hat...
Als wäre er taubstumm.
Als würde er nicht dazugehören. Als wollte er gar nicht dazugehören, hat sich den Tag verdammt, als er gesagt hat, ich gehe mit.
Aber glaubst du, das liegt daran, dass er sich am Ende selbst genug ist?
Ich glaube, dass das einfach eine andere Wertigkeit besessen hat und dass man da nicht so firm drin ist. Ich glaube, dass das wirklich eine Fertigkeit ist oder eine Technik oder wie immer man das nennen will, Leute kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, viele Leute können das nicht gut und manche denken sich ja auch, dass der andere den ersten Schritt zu machen hat. Ich mache das nicht, weil man sich ja auch so ein bisschen exponiert, wie früher jemanden anzusprechen.
Aber jetzt ist es ja so, manche Leute sagen, ja, das liegt daran, dass ich keinen Smalltalk machen kann.
Ja, furchtbar.
Klammer auf, das heißt ja, ich bin eben nicht so eine oberflächliche
ganz
Person.
Schön. Und dann ist man gleich,
Klammer bei, zu. Und dann
ist man gleich bei der Eileiterschwangerschaft, der schrecklichen Scheidung und noch lauter Dinge, die man eigentlich so erst gar nicht wissen wollte.
Ein bisschen Smalltalk ist der Einstieg in alles.
Es ist ja auch wissenschaftlich, das ist ja, Smalltalk heißt es, ist die Fortsetzung des urzeitlichen Lausens. Nur, dass wir uns heute nicht mehr an die Köpfe greifen und mal gucken, was da so los ist, sondern das ist so eine erste Kontaktaufnahme auf niedrigem Niveau, um erst die Beziehung zu knüpfen, die man später vielleicht strapazieren möchte mit solchen Insider-Informationen.
Und man muss auch sagen, für alle, die jetzt sagen, ich würde auch gerne Freundschaften machen und so weiter und es ist doch schön, sich so zu öffnen direkt, nein, das verstört einen. Man will nicht direkt alles wissen. Das entspricht dann nicht dem, dem Grad der Bekanntschaft.
Nee, es hat eine ganz eigene Choreografie und die ist ganz fest eingeschrieben.
Ja.
Wie hast du denn, also ich meine, und dann gibt es natürlich Situationen, in denen man eigentlich generell noch die meisten, also aus der Schule, wo man so viel Zeit miteinander verbracht hat, alte Schulfreunde ist ja häufig, wo sich es halt ergibt, wenn man Kinder bekommt und dann bei Geburtsvorbereitung im Krankenhaus.
Dass man Leute kennenlernt,
beim Babyschwimmen, genau. Über Aktivitäten, um ein niedriges Zugangsniveau zu schaffen.
Ich glaube ja, dass Einsamkeit auch schon in unserem Alter weit verbreitet ist und dass die Hemmschwelle, andere Leute kennenzulernen oder anzusprechen oder Kontakt zu machen, irrsinnig hoch ist.
Ich finde, es gibt oft ein Dosierungsproblem. Also ich glaube, dass manche Leute auch einfach, wie du sagst, von Anfang an zu viel wollen. Das ist wie wenn du ein erstes Date hast und fragst, willst du Kinder? Also ich möchte schon und möchte gerne heiraten. Also ich
und meine erste Tochter soll Mia heißen,
genau.
Aber nicht Katharina, weil und so weiter und so weiter.
Du kommst mit so einem fertigen Konzept schon ran und der andere hat überhaupt keine Chance, sein eigenes da noch mit reinzubringen.
Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die ein Talent haben, andere kennenzulernen und Freundschaften zu beginnen. Das ist ja noch mal was anderes als die Langstrecke der Freundschaft.
Erstmal Kontakte zu knüpfen.
Also Kontakte knüpfen, das ist die eine Fähigkeit. Und dann dran zu bleiben und wirklich eine Freundschaft zu entwickeln und zu etablieren, ist ja noch mal eine andere Fähigkeit.
Und was braucht es dann dazu?
Also ich glaube, der erste Schritt, also das Kennenlernen, da ist es auch, ich finde das nicht schwer, aber ich bin wahrscheinlich, würden Leute sagen, du sagst netterweise kommunikativ, andere würden sagen geschwätzig oder keine Ahnung.
Nee, du bist offen und du interessierst dich auch, du fragst ja auch.
Ja, ich würde dann zum Beispiel sagen,
haben Sie
Gott, für den Mantel, den Sie tragen, würde ich töten. Wo haben Sie den her? Würden Sie mir das verraten? Und so weiter und so weiter. Kaufen Sie da viel ein? Haben Sie noch andere Geheimtipps? Keine Ahnung. Ich finde, es gibt ja immer so, wenn man eine Person wahrnimmt und anschaut, gibt es eigentlich schon alleine
immer so Ankerpunkte.
Ja, durch die Art, wie sich jemand kleidet oder was er in der U-Bahn liest oder was auch immer, findet sich ein Gesprächsstoff.
Ja, und ich finde, manchmal reicht auch, wenn du jemand anlächelst. Und dann lächelt zurück und dann sagt man irgendwie ganz schönes Wetter heute. Also, weißt du, Smalltalk eben.
Also, wir lächeln, sagen, dann sagt man, boah, wie die Sonne heute strahlt, ja, schön, oder?
Und der andere kann eigentlich, oder die andere meisten kann eigentlich in der Regel nicht anders als zurückzuhören. Man sieht manchmal, wie sie mit sich kämpfen, den Mundwinkel nicht.
Wenn so, man jemand so anstrahlt, genau, so richtig offensiv, dass man so sieht, nein, aber. Ja, es ist wie ein Reflex.
Aber ich kann umgekehrt, wie gesagt, beitragen aus dem etwas, sagen wir mal, Freundschaftslegastheniker. Mein Vater, ich war vor einer Weile mit ihm beim Schneider, als er noch besser zu Fuß war, da hat er jemanden getroffen, der hatte ja eine Bäckerei, also er kennt eigentlich theoretisch viele Leute. Und da stand ein Mann, der offensichtlich einen Schlaganfall hatte, weil der an der Seite so ein bisschen der Arm hing und so. Und dann fragt der Mann meinen Vater, Herr Kleis, wie geht's Ihnen denn? Und er sagt, mein Vater, gut.
So. Aber er sagt nicht
und wie geht's
Ihnen? Wie geht's denn Ihnen?
Nicht, weil, so, nichts. Und dann habe ich meinen Kram da erledigt und bin mit ihm raus und sage, Papa, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dann fragt Mama freundlich zurück, zumal wenn man sieht, dass es ihm anscheinend nicht so gut ergab. Dann sagt er, das war's. Und bei der nächsten Situation genau das Gleiche. Deswegen meine ich es.
Aber das ist natürlich vielleicht auch eine Strategie der Gesprächsverhinderung. Also die einen wollen ein Gespräch und wollen offen sein, und die anderen sagen, ich habe überhaupt keinen Bock, mir den ganzen Kerschel von dem anzuhören.
Ja.
Also das ist so eine, und wenn man eben nur Ja oder Nein antwortet, aber das lernt man ja in diesen Seminaren, Interviewseminaren.
Geschlossene Fragen oft.
Eine geschlossene Frage. Mhm. Ist dein Nagellack rot? Ja.
Mhm. So. Oder aber nicht, wo hast du den tollen Nagellack her? Boah, wie du dir die Nägel lackieren kannst, ich kann das
Warum
nicht.
Entscheidest du dich immer für dieses Rot? Mhm. So, das sind offene Fragen. Da kann der andere nicht sagen, ja.
Kannst versuchen.
Es wäre ein bisschen gestört dann vom Verhalten. Ja. So, also, ja, ich glaube, diese Offenheit kann man auch trainieren. Also man kann sich zum Beispiel vornehmen, wenn man das Haus verlässt, dass man mit irgendeiner Person, die man nicht kennt, wenigstens zwei Sätze wechselt. Mhm. Das ist nicht immer einfach.
Aber es ist möglich.
Es ist möglich. Also Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, da sieht man wahnsinnig viel. Da hat man wirklich viele Möglichkeiten.
Ich bin die letzten Male so in Gespräche gekommen mit so zwei sehr netten Frauen, weil die S-Bahn einfach ausgefallen ist. Und wir da gemeinschaftlich vor Wut gekocht haben im eigenen Saft. Und da habe ich zwei Frauen, die eine war Psychotherapeutin und die andere war so eine, also weiß nicht, Mitte 80 oder so, die war gerade auf dem Weg zur Elbphilharmonie in Hamburg, haben uns über klassische Musik unterhalten. Also top.
Ja, und da hätte man auch sagen können, gehen Sie gerne in die Oper, machen Sie gerne das. Och, da würde ich vielleicht mal mitkommen. Ich habe gar keinen, der da hingeht. Yeah. Wäre das eine Möglichkeit? So, und dann kann man auch seine Nummern austauschen. Aber so weit muss man ja gar nicht gehen. Wenn man so eine Art Kommunikationstrainingslager macht.
Den Kontaktmuskel stärken.
Ja, einmal rausgehen und irgendwas Nettes sagen. Was Nettes bietet sich immer an.
Ja.
Also es bringt nichts zum Kontakt, wie ich, die ja gerne in der S-Bahn rumpöbeln, sagt, könnten Sie mal Ihre Füße darunter nehmen und so. Das ist jetzt nicht die richtige Ideale. Kontaktaufnahme. Aber mit was Nettem oder irgendeiner, man kann auch einfach was fragen.
Mhm. Fragen ist immer gut. Also woran es ja wirklich, die meisten Leute sind ja unterversorgt an Interesse. Also man kann immer wahnsinnig Punkte machen, wenn man sich einfach interessiert.
Oh, das hast du schön gesagt. Unterversorgt an Interesse. Das heißt, ja. Sie haben das Gefühl, meine Wenigkeit interessiert niemanden.
Ich frage schon meinen Mann manchmal, du kannst mich gerne auch mal fragen, wie mein Tag war. So, das in dieser Größenordnung spielt sich das ab. Ja. Die meisten haben wahrscheinlich schon jemand zu Hause, der so leidlich nett ist. Aber diese Frage, wie war dein Tag, mit was hast du dich beschäftigt und so, das gerät oft ein bisschen aus dem Blick. Und zumal mit diesen ganzen sozialen Medien, die ja nur auf Status, also man haut Statements raus, aber man hat ja keinen Aktion-Reaktion-Modus.
Ja, du hast ja schon eine Form von, ab und zu bei Social Media, eine Form von Aktion und Reaktion, wenn du irgendwas in die Welt wirfst, was die Welt erzürnt. Oder einzelne Teile der Welt.
Aber es ist ja was ganz anderes. Es ist ja nicht dialogisch, wie man so schön sagt.
Nee. Und mit den meisten, die sich da ereifern, will man auch keinen Dialog führen.
Und soweit ich habe ja jetzt für eine Geschichte da ein bisschen mich umgeschaut. Und es funktioniert ja so, diese Leute, die auf Erregung aus sind, schmeißen einfach so einen Köder rein. Dann sitzen sie, habe ich ja schon mal gesagt, am Rand des Sees und gucken, wie sich alle ineinander verhaken. Aber von denen kommt keine Reaktion mehr. Das war's.
Die sind nur Köderwerfer
und für die Fütterung.
Und freuen sich an dem Spektakel, das genau. sie verursacht mhm. haben. Mhm. Gut, aber jetzt zurück zu den Freundschaften, weil das ja. interessiert ja viele Leute. Kontaktaufnahme, Schritt 1. Mhm. So, dann muss man hartnäckig bleiben. Wenn die andere Seite gar kein Interesse zeigt und sehr maulvoll reagiert, will sie vielleicht nicht.
Und, ja, aber auch vorsichtig dosieren, finde ich. Man kann dann schon mal, wenn man das Gespräch, wenn man nicht gleich spürt sozusagen, wie groß das Interesse auf der Gegenseite ist. Ich würde jetzt nicht gleich sagen, ich habe nächste Woche Geburtstag, bist herzlich eingeladen.
Ja, zu ich feiere nur in ganz kleinem ja, Kreis, aber du ja. sollst dabei sein.
Das hatte ich mal.
Mhm. Hast du mal erzählt, ja.
Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Habe ich nicht rechtzeitig gesagt, dass ich keine Zeit habe und saß da 4 Stunden bei einer fremden Frau mit 2 anderen.
Ja, das so. Wenn man sagt, wenn man übers Tanzen geredet hat und sagt dann, ich gehe in 2 Wochen auf diese große offene ja, Veranstaltung.
Vielleicht hast du auch Lust.
Vielleicht hast du Lust, mhm. dass wir uns da mal sehen.
Ja.
Fein. Und aber nicht, meine Mutter wird 80, ich darf eine Begleitperson mitkommen bringen.
Ja, ja.
Magst du die sein? Mhm. Dann würde ich auch denken, um Himmels ja. Willen.
Ja. Oder komm doch mal zum Essen zu mir. 4 Gänge oder sowas.
Und dieser, das ist ja auch sowas, dieses... Nicht sofort vielleicht sagen, ich bin so einsam. Weil diese extreme Bedürftigkeit, die man dann ausdrückt, macht der Gegenseite auch vielleicht ein bisschen Angst. Dass ja, man denkt, oh mein Gott, das ist wie so ein herrenloser Hund, der aber noch...
Man übernimmt die Verantwortung. Ja. Man hat eine sehr große Verantwortung plötzlich. Und das lebt ja auch so ein bisschen von der Freiheit und vom Spielerischen und so.
Ja, also vielleicht nicht gleich all in. Man kann natürlich im Laufe einer Freundschaft auch mal sagen, ich habe oft so einsame Momente. Das ist ja...
Das ist klar, legitim.
Wir sind ja auch für Ehrlichkeit, mhm. aber es geht um diese, das Timing auch der Ehrlichkeit. Genau.
Es muss sich ergeben und jeder muss quasi die Freiheit haben, seins dazu zu tun. Es ist auch schwierig an so eine Freundschaft. Ich habe mal so ein Seminar gemacht bei der evangelischen Kirche, da ging es auch um Freundschaft. Und das ist ja wie bei der Liebe, man denkt, bedeutet für alle dasselbe. Da muss man ja gar nicht drüber reden, weil dass man möglichst viel Zeit miteinander verbringt, dass man freundlich ist zueinander, diese Kram. Und dann habe ich festgestellt, wie wahnsinnig unterschiedlich die Erwartungen sind und wie blöd es eigentlich ist, dass man darüber nie spricht, weil das ja zu riesigen Missverständnissen führt. Da war eine Frau, die sagte, also ich möchte eine Freundin, die mir in allem zustimmt. Da sage ich, naja, also wird jetzt schon auch mal was dabei sein, was vielleicht
da
nicht...
Da wäre es vielleicht schlauer, sich so einen kleinen Nickdackel anzuschaffen, genau. die man früher hinten im Auto...
Und da war die so, sagte sie, auf gar keinen Fall. Also dafür wären Freundinnen ja da, dass sie einen bestätigen und rein. Ich habe gesagt, ich habe ja auch nicht gesagt, sie soll dich fertig machen, aber vielleicht hast du ein Kleid an, das dir nicht steht oder so. Nee, also so auch so diktatorisch, straight.
Also ich wollte auch nicht, dass jetzt du zum Beispiel oder andere Freundinnen... immer sagen, fantastisch, fantastisch. Dass sie aber prozentual mehr fantastisch sagen als scheiße,
ja, deswegen ist man
das
ja
wäre
befreundet.
Schon schön. Mhm. Also mit jemandem, der so gar nichts an Einigkeit mit mir hat über bestimmte Sachen, wo man wegen jedem kleinen Scheiß
diskutieren muss,
das fände ich auch sehr anstrengend. Und ich muss sagen, Freundschaft und sehr anstrengend finde ich schwer kompatibel. Mhm. Also zu einer Freundschaft gehört auch so ein bisschen eine Leichtigkeit.
Ja, klar.
Also das heißt nicht, dass ich der Freundschaft eine Ernsthaftigkeit abspreche, aber so eine gewisse Leichtigkeit. Und dass nicht alles gleich in so einen finalen Kampf endet.
Also sein oder nicht sein.
Ja, also so alles so ganz hoch aufgehängt wird, das finde ich schwierig.
Ja, man braucht auch, finde ich, einen Kredit, also einen emotionalen Kredit, weil... Man kann ja auch mal was Blödes sagen oder unachtsam sein oder, keine Ahnung, Geburtstag vergessen, irgendwas anderes Wichtiges oder so. Und dann gleich zu sagen, ich kündige dir die Freundschaft, weil du bist so ein gedankenloses
Du
Arsch.
Mieses.
Ja. Ich würde immer erstmal unterstellen, Gott, du bist meine beste Freundin und du hast mir sicher nichts Böses gewollt. Aber weißt du so, ich finde, ja. das gehört auch ein bisschen, so ein Vertrauensvorschuss.
Und dann finde ich, was ganz elementar ist für Freundschaft, ist so ein relativer Gleichstand, nicht an jedem Tag, aber ein relativer Gleichstand an ich erzähle dir was, du erzählst mir was. Also wenn ich jetzt dir irgendwie, gut, wir haben wirklich schon fast alles besprochen, aber Also in den Anfängen unserer Beziehung, dann erzählt man mal was und dann war das. Und das sind so Sachen, die man jetzt vielleicht nicht in der großen Gruppe preisgibt. Auch Sachen, die vielleicht unangenehm für einen selbst sind. Also man gibt kleine Geheimnisse preis. Mhm. Und wenn die Gegenseite das nie tut, dann stellt sich sowas ganz Seltsames ein, dass man das Gefühl hat, man liefert immer.
Aber es gibt kein Gegengeschenk sozusagen.
Also Freundschaft ist immer ja auch Vertrauen. Mhm. Und das muss man so langsam austesten und dann sieht man, ah, das funktioniert, das ist schön. Und das stärkt ja dann auch wieder die Freundschaft.
Ja.
So, wir haben ja jetzt, also okay, das war die Akquisephase, Freundschaftsakquisephase. Wenn man jetzt sagt, okay, ich lerne schon Leute kennen, aber irgendwie
zündet es nicht.
Will keiner so auf die Langstrecke mit mir. Du bist die Königin der Langstrecke, finde ich, Freundschaftslangstrecke. Du kannst es wirklich top.
Ich habe Freude daran. Also
ja, aber wie? Die alle wollen natürlich wissen, wie macht sie das? Sie macht einen sehr guten Käsekuchen, aber was sie am allerbesten kann, Freundschaften.
Mhm, das ist sehr lieb, dass du das sagst. Danke, aber.
Ja, das kannst du. Mhm. Das sage ich auch immer allen anderen, wenn jemand irgendwie was sagt, sage ich, da müsste die Conny fragen, weil die ist. Ich weiß in der Theorie, glaube ich, wie es geht, aber ich bin oft ein bisschen nachlässig. Ich versuche mich zu verbessern. Ich wurde auch schon angemahnt von einer Freundin, von einer gemeinsamen, die hat gesagt, ich habe das Gefühl, du kümmerst dich eigentlich nie so und fragst nach. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich beleidigt sein soll. Dann habe ich gedacht, nein. Habe kurz überlegt, noch ein bisschen länger überlegt und gesagt, es stimmt. Obwohl ich gedanklich sogar häufiger an sie denke, aber das reicht eben nicht. Man muss das auch
raus. Man muss es sofort, wenn man
aussprechen.
Ja.
Das sage ich meinem Freund zum Beispiel auch immer. Der sagt dann, ja, aber ich hab schon an dich gedacht. Und dann sage ich, du, dann wäre doch eine kleine WhatsApp am Tag nicht zu viel gewesen bei all dem, was du an mich denkst.
Genau.
Dann hättest du den Gedanken kurz unterbrochen und bevor du weiter nur an mich denkst. Und
danach hättest du nicht mehr an mich denken brauchen, weil das wäre jetzt nun erledigt gewesen. Also ich finde,
ich glaube, man muss, das ist wie mit Pflanzen, man muss Freundschaften eben pflegen und man muss auch ein bisschen was investieren an Zeit, an Aufmerksamkeit.
Das ist das ganze Geheimnis.
Also zu wissen, dass jemand irgendeine schwere OP hat oder auch nur einen fiesen Zahnarzttermin oder ja, zu sagen, du hast doch Jahrestag oder deine Mutter ist tot oder keine Ahnung. Also das ist einfach
und
schön, wenn man das Gefühl hat, jemand nimmt mich so wahr.
Und nimmt teil.
Ja, und nimmt teil. Ich brauche niemanden, der sagt, wenn ich irgendwie, ich fühle und ich bin bei dir. Und
ganz.
Also ich brauche nicht so einen emotionalen Overload. Das ist nicht meine
Sondern Abteilung. Mehr praxisorientierte Zuwendung.
Finde ich irgendwie.
Und dann, aber auf der anderen Seite auch kein Druck. Das finde ich selber. Wenn mir dann vorgerechnet wird, du hast jetzt viermal nicht weißt du so.
Das ist wie mit den Eltern.
Wenn ich schon im Kopf habe, jetzt ist sowieso egal, es ist eben beleidigt, weißt du, sowas in der Art. Ich finde, weil wir haben so unterschiedliche Lebensentwürfe. Manche haben ja noch relativ junge Kinder und sind total beschäftigt. Da würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie mich dreimal die Woche anruft, um lange Gespräche zu führen. Weil die
Arbeit, auch noch tagsüber, genau, während die an ihren beiden hängen irgendwelche Minderjährigen, die was wollen.
So. Also klar, wenn sich jemand ein Vierteljahr nicht meldet, ist schon blöd, dann würde ich schon nachfragen. Aber ich habe auch, habe Freundinnen, die würde ich trotzdem, also die ich monatelang nicht spreche, weil wir in unterschiedlichen Städten wohnen oder sagen wir wochenlang und dann besuchen wir uns und das ist quasi wie 1. Mai, kann man sagen. Weißt du, so eine nahtlose, so eine Übereinkunft, dass wir uns sehr zugetan sind. Dass wir so das Größte.
Was nicht haben. Ständig eine Übereinkunft, die nicht eine rund um die Uhr Bestätigung
braucht. Keine nicht dauernde Liebesbeweise.
Weil beide Seiten so sicher sind, dass man sich hat. Aber was halt auch nichts in der Freundschaft verloren hat, finde ich, was schwierig ist und was für manche Leute, glaube ich, auch, was bei manchen, gerade Frauen, dazu führt, dass das nicht funktioniert, ist dieser Anspruch, du bist meine Freundin.
Ja.
Meine allerbeste Freundin. Und da darf niemand
neben dir.
So. Also ich kann ja nur unseren Fall nehmen. Wir sind ja allerbeste Freundinnen. Wir haben beide noch andere Freundinnen. Ja,
die wir auch regelmäßig sehen und mit denen wir auch getrennt voneinander.
Ja, wir haben Freundinnen, die wir gemeinsam noch haben. Und dann haben wir aber auch Freundinnen,
die wir von früher noch haben, als wir bevor, gibt eine Zeit vor unserer.
So, dann haben wir Freundinnen, die wir einfach selbst haben. Die aber im Zweifelsfall, wir kennen die alle. Und ich sehe die dann einmal im Jahr bei deinem Geburtstag und finde die auch super nett.
Ja.
Aber es gibt so ein stillschweigende Übereinkunft, das sind jetzt irgendwie mehr deine Freundinnen. Aber du wärst jetzt auch nicht sauer, wenn ich zu einer sagen würde, ach, die kann ja auch mal mitkommen, wenn wir irgendwo hingehen.
Würde ich mich freuen.
Aber es gibt Leute, die sind da sauer.
Ja.
Die sagen dann,
sind alles abgezirkelt, das ist meins, das ist mein Essen, nicht probieren.
Und da muss man, wie in vielen anderen Sachen, glaube ich, so eine gewisse Großzügigkeit an den Tag legen und auch sagen, am Ende bereichert es auch mein Leben. Wenn ich das zulasse, dass mehr reinkommt und auch mal was rausgeht und wieder zurückkommt und so weiter und so weiter.
Ja, ich meine, das ist genau so eine müßige Frage, wie zu fragen, wen hast du lieber, Papa oder Mama? Oder
ach Gott, schlimme Frage.
Diese Beispiele angenommen, es gibt einen Tsunami, du wirst mitgerissen und hast rechts und links jeweils ein Kind in deinem Weg und du kannst aber nur eins festhalten, weil da kommt ein Baum und so. Welches würdest du loslassen? Denke ich, was ist das für ein bescheuertes Konzept? Weißt du, so.
Ja, und während du das sagst, überlege ich schon, welches Kind ich losgelassen hätte.
Das, was besser schwimmen kann.
Im Zweifelsfall, ja. Das, was besser schwimmen kann.
Ja, klar.
Ja, aber zum Glück müssen wir uns diese Frage ja
das bringt nur,
sehr selten stellen.
Das bringt nur Missmut mit sich. Weil letztlich stellst du dir die Frage ja auch aus dem Impuls raus, werde ich genug gemocht? Ja, so. Ist da irgendein Defizit? Muss ich da irgendwie aufpassen, dass mir was weggenommen wird und so weiter. Ist ja eine Unsicherheit.
Ja, aber dieses, weil du ja vorhin gesagt hast, dass dein Vater so eigentlich gar nicht so ein Interesse hat und mit der Familie ist sein Bedarf an Menschen eigentlich gut abgedeckt.
Ja, ich hatte manchmal das Gefühl, der braucht so einen Hintergrund, so ein soziales Hintergrundgeräusch. Weißt du, so.
Also da ist was und da passiert was und das wird mir auch erzählt, aber mehr will ich
das
nicht.
Das Erzählen findet er auch ganz wichtig. Er ist neugierig, wie man sagt, neugierig wie eine Katze und er hat auch ein großes Faible für Klatsch und Tratsch.
Oh.
Ja, habe ich jetzt nicht so viel beizusteuern, weil ich ja hier im Ort nicht drin bin. So
ach so, mehr das, was hier so passiert.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich leider kenne ich mich auch nicht gut aus, sonst würde ich mal vorbeifahren. Aber ich habe ja schon angeboten, bei deinem Vater mal vorbeizufahren und er kennt mich ja auch. Aber das wäre für ihn eher ein Stress.
Ja, wir haben mein Vater legendär, wenn das Telefon, also jetzt ruft er ja selber nicht mehr an, ich rufe ihn an. Aber früher, wenn bei uns das Telefon geklingelt hat und ich bin drangegangen und ich war in einer Minute fertig, sagt mein Mann, du hast mit deinem Vater gesprochen. Und mein Mann ist nett, wenn ich mal ein paar Tage nicht kann, dann fährt er ja auch hin, um nach ihm zu schauen, dann setzt er sich 2 Minuten zu meinem Vater und dann erzählt mein Vater 2 Dinge und dann sagt er, ja, und jetzt kannst du ja wieder gehen, tschüss. Schön, dass du da warst. Da war mein Mann schon auch ein bisschen angepisst, kann man sagen, zu Recht. Aber für meinen Vater bedeutet, das ist so eine Aufforderung.
Ist es, weil man nicht zur Last fallen will oder?
Nee, er fühlt sich so aufgefordert, zur Unterhaltung beizutragen, glaube ich, und das strengt ihn wahnsinnig an.
Also im Prinzip wäre ihm ein lebendes TV lieber. Jemand, der.
Nee, auch ja, schon jemand, so wie meine Schwester und ich oder mein Bruder, die dann sagen, erzähl doch nochmal die Geschichte, die wir schon tanzen können, wie damals in Schlesien dies und das gewesen ist.
Oh, das liebt mein Vater auch ein bisschen.
Ja.
Ja. Also,
ja, wir haben heute
mein Vater ist übrigens mit dem Rad nämlich bis England gefahren, mit dem Fahrrad.
Ah ja, da kann man auch sehr schön.
Ja, da kann man auch hübsch drüber
mein
erzählen.
Mein Vater war mal in Hongkong.
Ja. Ich weiß nicht, wo mein Vater noch mit dem Fahrrad hingefahren ist. Ich habe neulich gesagt, ja, aber dein Enkel ist ja auch mit dem Fahrrad nach so. Hat ihn nicht so interessiert, aber eher damals. Ganz andere Zeiten. Ja, natürlich.
Finde ich auch total verrückt, weil man. Ich meine, ich werde ja hier auch ab und zu daran erinnert, dass ich das schon mal erzählt habe, Gott sei Dank. Aber man muss sich doch denken können, dass wenn man so alt ist und man so eine Familiengeschichte ja schon so lange mit sich trägt, dass man die ungefähr 1 Million Mal erzählt hat.
Aber man merkt ja selbst, ich finde, ich merke es bei mir, dass ich manchmal auch nicht ganz sicher bin, wer welche Geschichte schon kennt oder nicht kennt, weil ich ja auch mit vielen Leuten was zu tun habe. Und dann gibt es ja so Geschichten, von denen man denkt, die kommen immer gut an.
Ja.
Also das sind so Standardgeschichten, da weiß man, die sind entweder lustig oder, keine Ahnung, überraschend, whatever. Und dann erzählt man die eben. Apropos lustig und überraschend, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das Eichhörnchen die Magnolienblätter gegessen hat, Blüten, nicht Blätter. Wenn ich sie an den Blättern vergriffen hätte, fein. So. Und daraufhin haben ja ganz viele geschrieben. Wir haben uns gefragt, kann man die eigentlich auch essen als Mensch? Ja, man kann sie essen. Mhm. Man kann herrliche Sachen machen. Ich habe dann gesehen, Milchreis mit Magnolienblüten. Also wenn man einmal anfängt, sowas zu recherchieren.
Wundert sich, dass überhaupt noch eine Blüte an irgendeinem Baum hängt.
Ja, man denkt, Gott, das ist ja, wenn man irgendwie unterwegs ist in der Stadt und will sich keine Brezel kaufen oder ein überteuertes Brötchen, zupft man sich einfach mal eine Ladung Magnolienblätter. Ich habe dann, als wir abends, waren wir ja dann in dem Abend zum Essen verabredet mit einer Freundin. Und da habe ich auch zwei gegessen. Und ich muss sagen, ja, man kann das essen. Man kann sehr viel essen.
Keine kulinarische Offenbarung.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das, ich möchte nur noch Magnolienblütenblättersalat. Mhm. Die sehen schön aus, man kann die irgendwo drauf machen, dann kann man ganz cool zu seinen Freunden sagen, könnt ihr ruhig essen. Mhm. Oder man könnte eine Magnolienblütenblätter-Diät machen.
Ja.
Weil dann ist natürlich sehr schnell nichts mehr da.
Ja, das stimmt.
Ja.
Vielleicht weiß das Eichhörnchen nicht, dass andere Dinge viel besser schmecken. Vielleicht ist das für ihn schon der Gipfel.
Ja.
Des Genusses.
Vielleicht ist es auch die Attraktion der Farbe. Mhm. Wer weiß das schon, was so ein Eichhörnchen...
Sieht sehr schön aus. War optisch sehr ansprechend, als du das Magnolienblatt gegessen hast.
Sah das hübsch aus?
Sah hübsch aus. Hat eine schöne Farbe, das muss man
Vielleicht
sagen.
Sollte ich in der Öffentlichkeit öfter snacken an
was
Magnolienblättern. Was Pinkes snacken. Mhm. Ja, das wäre... Man sollte eigentlich überhaupt nichts snacken in der Öffentlichkeit, aber gut. Mhm. Ja, also bevor wir jetzt... wir sind ja schon lange am Reden. Uiuiui. Willst du noch was zum Thema Wahl sagen?
Nee.
Nein.
Nein. Ich finde, es gibt sicher nichts, was noch nicht gesagt wurde. Insofern habe ich nichts beizutragen. Ja.
Ich finde es sehr seltsam. Man könnte einen Film machen über diese, wie sich das alles dreht. Wie Organisationen, die eigentlich sich gut auskennen, wie Greenpeace und Co., da rausgedrängt werden und jetzt da irgendeiner ist, der früher bei Pegida war und...
Heilsbringer.
Heilsbringer. Wo man so denkt, aha, und das Ganze wird dann staatlich abgesegnet, weil der arme Minister wahrscheinlich Angst hat, dass man ihn sonst nachts...
Nicht mehr wählt. Nee, der wird wahrscheinlich nicht mehr gewählt.
Nicht gewählt oder... Ja.
Ich habe nur Ausschnitte gesehen, was ich beängstigend fand. Da war so eine Absperrung, die quasi wahrscheinlich zum Ufer, zu der Stelle, wo der Wal liegt, vor sich hin vegetierte. Und dann haben Menschen diese Absperrung durchbrochen. Und es hatte ein bisschen was vom Sturm aufs Kapitol. In der Vehemenz. Wütende Menschen, die da durch wollten und sich geärgert haben, dass man sie von Timmy so weit weghält.
Timmy heißt aber, glaube ich, bei den wirklichen Unterstützern Hope.
Ah, okay.
Hope.
Weil da die ganze, das Wohl der ganzen Welt liegt auf seiner Wahl.
Ich finde es ganz verrückt. Ich meine, ja, natürlich tut einem der Wal leid, aber wie auch Meeresbiologen sagen, jeden Tag sterben Wale auf dieser Welt. Auch an diesen scheiß Netzen. Mhm. Also darüber könnte man natürlich reden.
Der hat
ein
Netz gefressen, das ist wahrscheinlich...
Darüber könnte man reden, was ist
das
da los? Das
verhindert, aber jetzt...
Sollten wir überhaupt noch Fisch essen? Also wenn diese Diskussion angestoßen würde, würde ich ja sagen, ja, aber dieser Extrem, das ist ja wie so ein Wahlextremismus.
Das ist ein Wahlwahn.
Wahlwahn. Wahlwutwahn.
Genau.
WWW. Genau. Wahlwutwahn.
Jetzt noch zum Freundschaft, zum Schluss. Gibt es ein wirkliches No-Go, mal abgesehen davon, dass immer nur eine erzählt und die andere gar nichts von sich rauslässt?
Ich finde, unter Freunden ist was erlaubt, was sonst eigentlich schwierig ist. Freunden, sehr guten Freunden, kann man auch mal sagen, ohne dass sie gefragt haben, findest du meinen neuen Pony gut oder mein das, kann man mal sagen, hör mal, warum hast du dir jetzt das machen lassen? Oder... Deine Augenbrauen sind ein bisschen dunkel oder keine Ahnung. Mhm. Ich finde dieses Oberteil...
Nicht so vorteilhaft.
Ja, ich verstehe, warum du es gekauft hast, weil es irgendwie...
Du bist immer so vorsichtig mit deiner Kritik.
Ich versuche vorsichtig zu sein.
Mhm. Sozialverträglich.
Weil ich weiß, dass in meiner Familie gibt es... Meine Oma war nicht sehr vorsichtig, um es freundlich auszudrücken. Meine andere Oma auch nicht. Und meine Mutter neigt auch nicht zur Kritik Vorsicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also du kommst rein, da hast du schon patsch eine über. Und insofern denke ich, nee. Mhm. Das möchte ich jetzt nicht in diesem Umfang machen.
Nee, du bist wirklich in homöopathischen Dosen.
Ja? Ja. So, das werde ich meinen Kindern mal sagen, wenn die sagen, ich bin nicht schon wieder rumgenörgelt und so. Echt? Ja. Nein, das machen die ja nicht so. Nee. Na gut, also soweit so gut. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen über Dirk Pegelow.
Ach so.
Den Mann der Stunde, finde ich.
Ja, wirklich.
Ich sitze auf dem Sofa und schaue mit dem Liebsten heute Journal. Und da ist eben dieser Dirk Pegelow. Und der ist, glaube ich, von der Polizeigewerkschaft ein hohes Tier. Der ist Kommissar.
Der Bund der Kriminalbeamte.
Ja, sowas. Da ist er oben dabei, sehr, sehr ruhig und sehr, ich fand den sehr gut und sehr explizit. Und dann ging es um Gewalt, Gewalt an Frauen und so weiter. Und dann fragt Dunja Halali als letzte Frage, was empfehlen Sie denn Frauen? Und dann sagt er sinnmäßig, ja, für die, die es nicht gesehen haben, ja, wer sich schützen will, sollte eigentlich nicht mit einem Mann zusammen sein. Weil das ist die größte Gefahr. Und er hat auch noch mal gesagt, die größte Gefahr liegt nicht da draußen bei irgendeinem Unbekannten, der aus dem Busch springt und uns umbringt. Worauf, das habe ich gepostet, diesen Ausschnitt in der Story, habe ich sofort, kamen sofort ein paar Leute, die gesagt haben, ja, stimmt. Und ich finde das, also man muss doch einfach, man kann sich ja auch Zahlen anschauen. Dann schreibt mir eine Lüge. Wenn ich das schon sehe, Lüge. Wieso sollte dieser Mann im Fernsehen einfach mal lügen? Warum? Okay, Lüge und dann kommt, ich will Zahlen für die Gruppenvergewaltigung. Wo ich so denke, guck Statistiken, doch guck doch selbst. Und das habe ich versucht, auch höflich zu schreiben.
Aber ich kann dir qualifiziert beitragen. Ich habe nach solchen Aufforderungen schon Zahlen reingesetzt. Aus dem Kosmos des Bundes nützt alles nichts, sagt einer, ich schaue aus dem Fenster auf ein Haus und da, wie gesagt, habe ich auch zurückgeschrieben, herzlichen Glückwunsch, wie gebildet Sie sind. Andere Leute studieren das Fach,
ja,
sind beruflich damit beschäftigt. Sie schauen aus dem Fenster und wissen alles.
Natürlich, jeder kann die aktuellen letzten Zahlen angucken, vom BKA, von den Polizeidienststellen. Und ja, für alle, die jetzt da draußen sofort jetzt schon jetzt tippen
googlen
und googeln, ja, der Anteil der ausländischen Mitbürger, Migranten, ist mit 51% bei Vergewaltigungen im Jahr 2024 relativ hoch. Aber, also proportional zum Anteil an der Bevölkerung sehr hoch. Aber da bleiben ja 49% übrig. Und diese Männer, die dann so ein Video sehen, diese bio-deutschen Männer, die sehen diesen Polizeimann und schreiben, da kannst du auch Autos abschaffen, da kann man auch drin umkommen, wo man so denkt, Holger, Hartmut, Norbert, was ist mit euch los? Was geht denn in eurem kleinen Köpfchen vor? Statt zu sagen, ja, wir schämen uns mit.
Ja.
So. Und man muss ja auch sagen, egal welche Nationalität, immer mit Penis.
Ja.
Ganz einfach.
Immer ein Mann, nicht?
Ja, es ist halt ein Mann. So. Naja, gut. Dann haben wir das auch abgehandelt.
Ja, haben wir das auch erledigt. Und
ich fand den so sympathisch, weil der auch so
souverän.
Total souverän und auch so ruhig. Und der wusste natürlich auch, was danach los ist, konnte der sich auch ausrechnen. Aber ganz ehrlich, ich habe mir seine Vita angeguckt. Der hat ganz viele Jahre im Kampf gegen die organisierte Kriminalität gearbeitet.
Dem kann man jetzt keine voreingenommen.
Dann habe ich gedacht, wenn dem ein Norbert kommt, dann lacht er doch. Dann sagt er, hör mal,
Freundchen. Ja, und jetzt haben es auch nochmal statistisch gesehen, sind Frauen und ältere Menschen da draußen am wenigsten gefährdet, Opfer einer Gewalttat zu werden. Und da wir sowohl Frau als auch älter sind, können wir uns ein bisschen entspannen. Es gibt keinen Grund, das Haus nicht zu verlassen.
Nein. Geht raus. Geht raus.
Spaß.
Und sucht euch neue Freunde.
Genau.
Und pflegt eure Alten. All das, bitteschön. Und jetzt kommt das Wochenende und das Wetter wird schön, also genießt es.
Habt eine gute Zeit.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.